Wir lesen jetzt passend zur Predigt das Kapitel 6 aus dem Römerbrief vor. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein.
Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war das Sterben für die Sünde, und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Jesus Christus für Gott lebt.
Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt.
Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, damit ihr versteht, was ich meine. Früher hattet ihr eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt und führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztendlich nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde ihres Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn.
Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht hört man mir das an. Ich bin nicht wirklich fit. Das macht aber nichts. Ich habe heute so viel vor, dass ich gesagt habe, keine Zeit, um krank zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Terminlage so aussieht, was ihr in dieser Woche noch alles vorhabt, was ihr noch alles erledigen wollt. Ich habe leider die Gabe meines Papas, ich sage zu vielem gerne ja und helfe überall mit. Deshalb spielt bei mir schon der nächste Termin immer im Kopf mit rum. Und dann habe ich angefangen, Termine, die wirklich wichtig sind, auch einfach in meinen Kalender mit einzutragen. Sowas wie einen Eheabend oder sowas wie einen Sabbat. Dann denke ich wenigstens daran. Und ja, ich weiß, dass in den nächsten Tagen auch ein paar Klausuren anstehen. Ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt gerade damit fühlt, ob ihr vorbereitet seid, ob ihr schon Panik schiebt. Ich will euch zu Beginn der Predigt einladen, einfach all das, was euch jetzt gerade so im Kopf rumschwirrt, was in der nächsten Woche schon auf euch zukommt, was vielleicht heute noch passiert, all das einmal vor Gott zu bringen, ihm einmal das abzugeben und zu sagen, Herr, ich bin jetzt hier bei dir und möchte mich auf dich konzentrieren. Nimm du meine ganze Last ab. Und ich möchte diese Zeit der Stille, die ich euch geben möchte, dann mit einem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Bitte gib du mir die Kraft, die Predigt zu halten und sprich du durch mich. Gib du offene Ohren und offene Herzen für dein Wort. Amen. Passend zu Römer 6, wo es ja ein bisschen darum geht, wie wir uns verhalten sollen, habe ich euch ein Buch mitgebracht. Das Buch heißt Ein Leben zur Ehre Gottes. Das ist ein unfassbar herausforderndes Buch und es geht darum, genauer zu beschreiben, wie wir in unserem Alltag, in unserem Leben Gott die Ehre geben können. Und dann gibt es so Kapitel wie der Christ und die Ehe, der Christ und die Pornografie, das Gesetz, der Wille Gottes, die Arbeit, Bildung, Apologetik, der Islam und der Christ in der Gemeinde. Also es ist so ein wirklicher Rundumschlag, wie man sich als Christ so ein Leben zu Gottes Ehre vorstellen kann. Sehr herausfordernd und wer das lesen will, darf sich gerne mal bei mir melden. Das will ich aber nicht als Predigtinhalt nutzen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber ich möchte die Frage nutzen, die das Buch eigentlich erstmal aufwirft. Und das ist die Frage, warum sollen wir uns überhaupt die Mühe machen, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen? Warum ist das überhaupt wichtig? Und damit wir diese Frage ein bisschen uns näher anschauen können, müssen wir sehr, sehr weit ausholen. Nämlich, wir müssen einmal zurückgehen bis in die ersten Tage der Schöpfung. Gott hat den Menschen gemacht, also Gott hat vorher schon die Erde gemacht und schafft dann den Menschen. Und der Mensch lebt mit Gott in einer sehr engen Gemeinschaft. Sie spazieren zusammen durch den Garten, sie haben eine Face-to-Face-Beziehung, so stelle ich mir das vor. Und in diese enge Gemeinschaft kommt jetzt der Gedanke, könnt ihr auch was anders machen. Der Mensch tauscht diese Gemeinschaft ein. Er tauscht diese Gemeinschaft mit Gott ein für die Erkenntnis von Gut und Böse. Durch Adam und Eva kommt die Sünde in die Welt und Gott hat die Menschen ganz klar darauf aufmerksam gemacht, Beispiel Kain und Abel, dass wir Menschen über die Sünde herrschen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle so im Kopf habt. Heb deinen Blick. Wenn du Böses im Sinn hast, dann lauert die Sünde vor der Tür. Du aber sollst über sie herrschen. Wer die Geschichte nicht kennt, dem sei verraten, geht schief. Und es zieht sich unfassbar viel weiter. Die Menschen entscheiden sich immer wieder davon, nicht Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern sich immer um sich selbst zu kümmern, immer den eigenen Vorteil zu suchen. Und dann sagt Gott, das ist aber blöd. Ich versuche, mir ein Volk auszuwählen und das soll in der Welt, soll das meine Herrlichkeit zeigen. Dieses Volk soll den Menschen auf dieser Erde zeigen, wer ich wirklich bin. Er hat da nicht direkt ein Volk ausgewählt, sondern er hat Abraham ausgewählt und hat ihn dann zu einem Volk gemacht. Aber wer sich in der Bibel auskennt, der weiß ganz genau, hat jetzt auch nicht so richtig gut funktioniert. Wer durch die ersten 5 Bücher Mose wirklich mal gelesen hat, der stellt fest, dass auf jeder zweiten Seite spätestens steht und das Volk murrte gegen Mose, gegen Aaron, gegen Gott auf. Das hat nicht so wirklich den Effekt gehabt, den man sich vielleicht hätte wünschen können. Und da hat Gott dann letztlich gesagt, okay, ich gebe euch einen ganz klaren, einen ganz einfachen Weg. Einen ganz einfachen Weg, wie ihr wieder Gemeinschaft mit mir haben könnt. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit das, was wir feiern. Wir gehen auf Ostern zu, wir haben genau diesen Weg vor Augen. Jesus ist für uns in diese Welt gekommen, ist für uns am Kreuz gestorben, ist für dich am Kreuz gestorben und auferstanden. Er hat eine Brücke geschlagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Das ist jetzt ein bisschen fast forward, also ihr müsst relativ schnell mitdenken. Er hat uns einen Auftrag gegeben, nämlich mache zu Jüngern alle Völker. Also mache zu Nachfolgern Gottes alle Völker, Nachfolgern Jesu. Und in diesem Auftrag steckt im Endeffekt drin, dass wir den Menschen zeigen müssen, wer Gott eigentlich wirklich ist. In diesem Auftrag steckt drin, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ein Leben führen, das auch deutlich macht, dass Gott herrlich ist, dass Gott es gut mit den Menschen meint, dass Gott die Liebe ist. Und das ist der Hintergrund, warum wir uns überhaupt mal Gedanken darüber machen sollten, wie wir zum Beispiel ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Wie wir uns selber da weiterentwickeln können. Und wie das geht, wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen anhand eines Liedes. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade gemerkt habt. Ihr habt das alle mitgesungen. Alle weiß ich nicht, ich konnte es von hinten nicht so gut sehen. Aber viele haben es mitgesungen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ne? Erinnert euch, hatten wir gerade an der Wand. Vielleicht kann der Simon auch den ersten Vers schon mal anwerfen. Ich darf so zu dir kommen, wie ich bin. Lukas 5, Vers 32 schreibt an der Stelle, Jesus ist nicht gekommen, also er sagt es selber, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Also egal, was du in deinem Leben hast, egal, was du angestellt hast, egal, was dir an schlimmen Dingen widerfahren ist, Jesus ist gekommen, um dich zu rufen. Und du darfst so zu ihm kommen, wie du bist. Das ist einwandfrei. Es gibt keine Ausgrenzung davon. Jeder darf so zu ihm kommen, wie er ist. Und bei Jesus dürfen wir uns geben, wie wir sind. Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Lukas 12, Vers 7 schreibt da, aber selbst die Haare eures Hauptes sind gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr als die Sperlinge. Jesus sagt, Gott kennt dich so genau, alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Alles weiß er über dich. Und in 1. Samuel 16, Vers 7 steht was drin, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. In der Geschichte geht es um die Erwählung eines neuen Königs. Saul wurde verworfen, David sollte ausgewählt werden und Davids Brüder sind Top-Kandidaten, Aussehen, Wuchs, alles bestens. Aber das ist nicht das, was Gott interessiert. Aber Gott sieht dein Herz an. Gott kennt dein Herz. Gott weiß ganz genau, was in deinem Herzen vorgeht. Und das Gute daran ist, deshalb darf ich mich so geben, wie ich bin. Ich muss nichts verstecken. Es bringt auch gar nichts, was zu verstecken, weil wie will ich etwas vor jemandem verstecken, der sowieso weiß, was ich verstecke? Ist ja irgendwie, also dumm könnte man sagen. Jeder, der von euch versucht, was vor Gott zu verstecken, den bezeichne ich jetzt einfach mal als dumm. Gott kennt dich durch und durch. Du musst nichts vor ihm verbergen. Es bringt nichts. Aber nochmal, bedenke, es ist auch gar nicht schlimm, was du in deinem Herzen hast. Weil du darfst so zu Jesus kommen, wie du bist. Er weiß das. Und er lädt dich trotzdem ein. Und dann kommt die nächste Strophe. Bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Epheser 4, Vers 21 bis 24 möchte ich euch an der Stelle mal vorlesen. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gottes geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wird ganz klar beschrieben, es gibt einen alten Menschen, so den ganzen Unsinn, den wir in unserem Leben mittragen, das nehmen wir auf, legen es ab und ziehen den neuen Menschen an. Das heißt, es findet ein Veränderungsprozess statt. Und an der Stelle möchte ich auf ein weiteres Lied eingehen. Ein Lied, das wir gleich erst singen werden. Das hat den Vorteil, dass ihr, wenn ihr gleich dieses Lied singt, wirklich mal auf den Text hört. Weil da steht ganz klar drin, dass in diesem Prozess, den wir angehen, dass ich mich verändern lassen kann, was mich zerstört, das ist noch aus dem alten Lied, dass das Leben mit Jesus Folgen hat. Da steht ganz klar drin, dass es praktisch wird, was das beinhaltet. Wenn wir den neuen Menschen anziehen, dann heißt das, von sich selbst wegzusehen. Nicht auf mich zu schauen, sondern auf die anderen. Dann heißt das, Hilflosen zu helfen. Leute, die sich nicht helfen können, warum auch immer, wertfrei, urteilsfrei zu helfen. Das heißt, Leben für Gottes großes Ziel. Nicht für das, was ich vielleicht irgendwann mal erreichen möchte, sondern für Gottes Ziel zu leben. Das heißt, die Last des anderen tragen. Das heißt nicht, dass man selber keine Last hat, aber das heißt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das heißt, zu opfern, was lebenswichtig scheint oder was man zu brauchen meint. Ich weiß nicht, was für dich lebenswichtig ist. Ich weiß nicht, was für dich ein Nonplusultra ist, was du auf jeden Fall in deinem Alltag brauchst, was du zu brauchen meinst. Ich könnte jetzt überlegen, bei meiner Frau ist es vielleicht ein Skoda. Er ist fast überlebenswichtig. Das war jetzt fies, die ist auch nicht da, aber haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen. Was man zu brauchen meint, das ist vielleicht dann auch einfach gar nicht so wichtig. Manche Dinge können vielleicht auch anders sein. Manche Dinge müssen wir ganz anders wahrnehmen, wenn wir diesen neuen Menschen anziehen und den Blick von uns selber wegnehmen und den Blick auf den anderen übergeben. Also wenn wir das Lied gleich singen, könnt ihr mal bewusst darauf achten, was ihr da eigentlich singt. Und vielleicht könnt ihr das auch bewusst als Gebet singen, was diesen Prozess angeht. Hey, ich möchte wirklich einen Blick für den anderen haben. Ich möchte wirklich den Hilflosen helfen. Ich möchte wirklich ein Leben führen für Gottes großes Ziel. Was ich an der Stelle quasi nicht mehr verschweigen kann, ist, offensichtlich kostet es viel, Jesus nachzufolgen. Wenn wir aufgeben, was lebenswichtig scheint oder aufgeben, was wir zu brauchen meinen, dann kostet das ganz, ganz viel. Weil das, was in mir verändert, was ich ja eigentlich gerne will, was mir lebenswichtig erscheint. Ich weiß nicht, ob der Begriff in dem Lied irgendwie ein bisschen flach rüberkommt, aber wie tief lebenswichtig ist. Also lebenswichtig ist Wasser. Und was du zu brauchen meinst, was für dich lebenswichtig ist, das sagt das Lied aus an der Stelle, das sollst du abgeben. Das ist nicht mehr wichtig. Es gibt eine Geschichte in Lukas 14, die Verse 28 bis 33, die lese ich euch kurz vor. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein, sagt Jesus. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Jesus zu folgen, Jüngerschaft zu leben, ein Leben zur Ehre Gottes leben zu wollen, heißt, dass Jesus von dir verlangt, alles, was du hast, abzugeben. Die Kosten sind unvorstellbar hoch. Die Kosten, die Jesus dir in Rechnung stellt, ist dein ganzes Leben. Jeden Bereich. Einfach alles. Und so hart das klingt, es gibt einen Punkt, der spricht von einem Gewinn. Die Jünger fragen irgendwann, was erwartet denn uns? Wir haben Frauen aufgegeben, wir haben unser Haus aufgegeben, unseren Beruf. Da kommt ganz viel noch mit rein. Und Jesus sagt da, dass unser Gewinn viel, viel größer ist als das, was wir aufgegeben haben. Das müsst ihr wann anders mal in Ruhe euch anschauen. Für mich ist an der Stelle aber ein Punkt wichtig. Jetzt habe ich die Kosten gehört und ich sage trotzdem, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich glaube, die Gnade, die er uns am Kreuz geschenkt hat, ist Grund genug, diese Gemeinschaft mit Gott erleben zu wollen. Und jetzt will ich diesen Weg gehen. Ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes führen. Und das funktioniert aber nicht auf einen Schlag. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr eure Bekehrung erlebt habt. Ich kann für mich sagen, dass das ein Prozess ist, der ein bisschen länger dauert, als ich mir das wünschen würde. Das Problem an der Sache ist nämlich, wenn du dich für Jesus entschieden hast und sagst, ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes führen, dann kannst du an deinem Leben nichts verändern. Das klingt jetzt irgendwie voll blöd. Aber du kannst an deinem Leben nichts verändern, weil du selbst die Kraft dafür nicht hast. Wenn du aus eigener Kraft versuchst, dein Leben zu verändern, dann gehst du daran kaputt. Du scheiterst. Du wirst es nicht schaffen, dein Leben so zu verändern, dass du ein Leben zur Gottes Ehre führen würdest. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass du Jesus Christus den Raum lässt, dich zu verändern. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht es. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Die einzige Chance, unser Leben zu verändern, heißt, Jesus anzuschauen, Jesus in deinem Leben Raum zu geben, Jesus bewusst in dein Leben zu integrieren, dass der Geist Gottes in dir dich verändert. Du wirst es selbst nicht schaffen. Aber Gott sagt, ich verändere dich. Und das heißt, dieser Weg der Jüngerschaft ist nicht sein Leben zu verändern, sondern heißt, in unserem Leben mehr Raum zu schaffen für Jesus und den Heiligen Geist. Jüngerschaft heißt, den Stuhl des Lebens, wie das bei der Klostermühle, bei dem Anspiel deutlich wurde, wirklich abzugeben. Wie das praktisch funktioniert, soll in der nächsten Woche in der Wohnwoche ein bisschen näher beleuchtet werden. Das ist jetzt nicht noch tiefer Teil der Predigt, sonst hätten wir wahrscheinlich ein Zeitproblem. Aber ich möchte euch zum Schluss dieser Predigt noch einen Hinweis geben, wie wir uns selbst prüfen können. Wie wir selbst prüfen können, wo stehen wir denn eigentlich auf dem Weg unserer Jüngerschaft? Wo bin ich denn, wenn ich meine Entscheidung getroffen habe, ich möchte mit Jesus mein Leben gehen? Wie weit bin ich denn? Wie viel habe ich denn noch vor mir? Und ich finde es spannend, das zu überprüfen mit Galater 5, die Verse 22 bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Wenn wir Jesus und dem Heiligen Geist mehr Raum in uns geben, dann sehen wir die Frucht des Geistes mehr in unserem Leben. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede, mehr Langmut, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Treue, mehr Sanftmut, mehr Enthaltsamkeit. Und an dieser Stelle möchte ich dich ein bisschen provozieren. Mach dir doch mal kurz Gedanken darüber. Wo stehst du auf deinem Weg? Wie viel Liebe ist in deinem Leben sichtbar? Wie viel Freude? Wie viel Frieden? Wie viel Geduld? Wie viel Langmut? Wie viel Freundlichkeit siehst du in deinem Leben? Bist du gütig? Bist du treu? Bist du sanftmütig? Bist du enthaltsam? Ich will von euch natürlich keine laute Antwort hören, aber ich will euch den Raum geben, mal wirklich drüber nachzudenken. Wie viel von den Früchten des Geistes ist in deinem Leben sichtbar? Ganz wichtig, egal welche Gedanken du jetzt hattest, das soll auf keinen Fall entmutigend sein. Das ist keine Wertung. Es gibt niemanden, der am Ende des Weges steht. Niemanden in diesem Raum zumindest und niemanden auf dieser Welt. Niemand von uns ist irgendwann am Ende. Und das hat einen Grund. Der Grund ist, dass es ein unendlicher Kampf zu sein scheint. Der Kampf, den wir ständig kämpfen, immer wieder, um Raum für Jesus freizumachen. Und das Problem ist, wir erreichen nicht irgendwann eine Stufe und dann ist gut, sondern wir können auch die Treppe wieder rückwärts runterfallen. Shit happens. Egal, was in deinem Leben passiert, du wirst es vielleicht schon mal erlebt haben. Manche Dinge machen dich einfach fertig. Und im Zweifel stehst du fast wieder ganz am Anfang. Oder sogar noch weiter hinten. Weil du Jesus in deinem Leben nicht mehr den Raum geben möchtest. Weil du so verletzt bist. Das kann sein. Aber es ist ein Kampf, den wir weiter kämpfen müssen. Wir müssen immer wieder gucken, dass wir Jesus den Raum in unserem Leben geben, dass wir uns von ihm verändern lassen. Wir werden nie perfekt sein. Den Anspruch, vergiss es. Wie perfektionistisch du auch immer bist, lass es sein. Das funktioniert nicht. Aber wir dürfen ein Leben zur Ehre Gottes führen in unserer Unperfektion. Durch den Gedanken, wir wollen das erreichen. Wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen Gott bekannt machen. Und wir wissen ganz genau, wir sind nicht perfekt. Wir sind auf dem Weg. Weil das ist halt die Wahrheit. Und das können wir weitergeben. Das ist genau das, was das Leben ausmacht. Das Leben verläuft nicht linear. Ist so. Habe ich auch gemerkt. Sonst wäre ich mit meinem Studium schon lange fertig. Passiert. Aber ich will dir einfach nochmal ganz bewusst zusprechen. Jeder Mensch, auch du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Du darfst dich so geben, wie du bist. und du darfst dich von Jesus verändern lassen. Und wir müssen manchmal aufgeben, was für uns lebenswichtig erscheint. Aber wir werden viel mehr gewinnen, als wir zu verloren haben meinen. Indem wir Jesus den Raum in unserem Leben geben, werden die Früchte des Geistes in uns immer mehr sichtbar. Aber dieser Kampf geht nicht zu Ende. Und zum Ende dieser Predigt mache ich mal was Neues. Ich möchte euch eine kurze Zeit der Stille nochmal geben. Ganz bewusst ins Gebet zu gehen. Mit dem Punkt, wo du gerade in deiner Jüngerschaft stehst. Ob ganz am Anfang, noch weit davon entfernt, kann ja sein, oder mittendrin. Oder du meinst vielleicht, du bist am Ende. Ist ja auch okay. Nimm das mit ins Gebet. Gib es an Jesus einmal ab und frag ihn, wie kannst du in deinem Alltag noch mehr Raum für ihn machen? Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab und dann werden wir im Anschluss dann die Gnade singen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Dass du uns heute noch zeigst, was du von uns erwartest. Und dass du uns auch heute noch liebst, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Und ich danke dir, dass du uns hier verändern möchtest zu einem Wesen, das dich ehrt, das dir die Ehre gibt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, dir mehr Raum zu geben, dich bewusster wahrzunehmen und dich bei allen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Stärke du uns gerade jetzt in der kommenden Woche mit deinem Geist, dass wir auf dich hören. Amen.